Jens-Christian Wagner, Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, hat sich ja das Wahlprogramm der Parteien zum Thema Erinnerungskultur angeschaut und einen Online-Gastbeitrag veröffentlicht. Auch die Ausführung der Linken im Programmentwurf hatte Wagner als unzureichend beurteilt. Ich weiß, dass Sie daraufhin beim Parteitag der Linken noch Änderungen einbringen wollten. Wurden diese denn aufgenommen?
Ja, ausgehend von der Übersicht, die Jens-Christian Wagner auch digital verbreitet hat, habe ich ja den Hinweis gesehen und dann mit ihm Kontakt aufgenommen, um mir noch von ihm seine Sicht erläutern zu lassen. Und daraus entstanden ist ein Überarbeitungsantrag, den ich auch noch platziert habe und der dann auch angenommen worden ist. Also wir haben eine Präzisierung in die Texte hineingenommen. Wir haben den Teil einmal ein gesellschaftliches Bekenntnis zum Antifaschismus. Ich nenne das immer die antifaschistische Klausel. Viel zu wenig Menschen und viel zu wenige in der Politik, die Verantwortung tragen, kennen den Artikel 139 Grundgesetz. Da heißt es nämlich, dass das alliierte Recht noch gilt, wenn es um Antifaschismus geht, also um die Aufarbeitung von nationalsozialistischen Verbrechen und auch der Ideologie. Und aus der heutigen Perspektive wäre ich froh, wir hätten diesen Artikel 139 so präzisiert, dass das, was wir an staatlichen Handlungen auch ergreifen müssen, zu einer Grundlage wird, dass alles amtliche Handeln im Kern sich auch immer damit auseinandersetzt, ob nationalsozialistische Ideologie wieder zur Alltagstauglichkeit wird. Und wir haben ja in Thüringen einen Konflikt, da geht es um die AfD und die Erkenntnis des Landesamtes für Verfassungsschutz, die seit Jahren sagen, diese Thüringer AfD ist erkennbar, strukturell und inhaltlich eine rechtsextreme Organisation, eine verfestigt rechtsextreme Organisation. Mit dieser Begründung dürfte kein AfD-Mitglied einen Waffenschein haben. Und diese Auseinandersetzung hat jetzt zu gerichtlichen Verfahren geführt. Und in zwei Ebenen haben die Richter gesagt, das stimmt, ideologisch betrachtet stimmt das. Aber es reicht noch nicht individuell, ob das einzelne Mitglied automatisch dann Anhänger dieser Ideologie ist. Da sage ich, wäre es einfacher, wir hätten im Grundgesetz eine klare Formulierung. Und genau aus diesem Denkansatz heraus haben wir diesen Teil verbunden mit der Gedenkstättenarbeit. Weil die Gedenkstättenarbeit ist ja nicht nur einfach ein Festhalten von Taten, sondern es dokumentiert ja auch, wie die Entstehung dieser Taten, wie es überhaupt möglich war. Wo war der Tabubruch? Der war ja lange vor den Taten. Warum hat eine ganze Gesellschaft geschwiegen? Warum hat man mitgemacht? Warum war man auch aktiv daran beteiligt? Das Beispiel Topf und Söhne in Erfurt ist da ganz wichtig. Deswegen ist es auch so gut und wichtig, dass wir eine Gedenkstätte Topf und Söhne haben, denn die haben dort die Ingenieure haben doch diese Leistung, die ingenieurtechnische Leistung der Verbrennung von möglichst vielen Leichen geplant und haben das als ihre Dienstleistung auch verkauft und auch angepriesen. Nehmt uns, wir sind in der Lage, noch mehr Leichen zu verbrennen. Und während wir hier sprechen, wir reden ja hier in Weimar gerade miteinander, hier auf dem städtischen Friedhof gab es ein Krematorium, das durch Buchenwald am Ende so überlastet war, dass dieses Krematorium sogar kaputt gegangen ist. Deswegen hat man ja dann in der Konsequenz oben im KZ ein neues Krematorium gebaut. Das heißt, die Ingenieure und Techniker von Topf und Söhne in Erfurt konnten von ihrem Arbeitsplatz immer auf die Wirkung ihres Handelns sehen. Und da kann sich niemand hinterher rausreden und sagen, ich habe ja gar nicht gewusst, was ich gemacht habe. Und das war der Anstoß, den Jens-Christian Wagner nochmal gegeben hat. Achtung, liebe Parteien, er hat es ja auf alle Parteien bezogen. Ja. Achtung, liebe Parteien, nehmt das nicht aus dem Kontext. Und wir haben unsere Konsequenzen daraus gezogen, haben es nochmal deutlich herausgearbeitet und haben die Verbindung hergestellt, nicht nur zur Gedenkstätte selber, die geschützt und finanziert sein muss, sondern eben auch zu dem Ansatz, woher kommt das? Und dem dritten Schritt, was machen wir heute damit? Weil einfach nur Gedenken daran alleine hilft nicht, wenn daraus am Ende keine alltagstaugliche Wahrnehmung wird. dass die Normalisierung von Faschismus für uns alle gefährlich ist.
Genau, und das ist ja auch das Gedenken, wird dann irgendwann leer, wenn man in der Ist-Zeit nicht auch handelt. Gerade auch mit dem Hinblick, dass es fast keine Zeitzeugen mehr gibt, Zeitzeugin. Wie sehen Sie da vielleicht nochmal die Rolle der Erinnerungskultur? Sie haben jetzt schon Beispiele gebracht, wie man das halt auch uns jetzt holt. Ist Ihnen da noch etwas wichtig, wo halt der aktuelle Bezug nochmal deutlich wird?
Die Gedenkstättenarbeit ist keine Arbeit in einem Museum, sondern Arbeit an einem Tatort. Und man muss erläutern, wie diese Taten möglich waren. Wie sind sie begangen worden? Das ist die eine Seite. Aber wie sind sie entstanden und warum hat es ein Wegschauen gegeben? Oder sogar davor ein Mitmachen und ein aktives Ausräubern. Wir haben ja auch die Tatsache, dass alle Jüdinnen und Juden im Deutschen Reich dokumentieren mussten, was sie besitzen. Also wir können uns das heute gar nicht mehr richtig vorstellen. Man muss dann sich mal die Dokumente angucken, die alle in den Landesvermögensverwaltungen hinterlegt sind. Also da gab es eine genaue Ausarbeitung, was man verlangt hat. Dass alles, was zu Hause ist, der Schrank, der Stuhl, das Essbesteck, die Tischwäsche, die persönliche Wäsche, alles musste erfasst werden. Und das war alles Vorbereitung für den größten Raubzug gegen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wenn man dann sieht, dass diese Dokumente heute noch alle da sind und dann die Briefe, die von der Front geschickt worden sind an Adolf Hitler, er möge bitte die Verteilung der Vermögenswerte, der Sachwerte doch unterbrechen, bis diejenigen, die an der Front kämpfen, auch ihren Anteil daran bekommen würden. Also eine Beutegemeinschaft. Wenn man unter diesem Aspekt sich dann mit dem Nationalsozialismus beschäftigt, dann merkt man, dass man Orte braucht, wo man diese Quellen miteinander verbinden kann. Deswegen ist die Gedenkstättenarbeit so wichtig. Und deswegen geht es nicht darum, ob man genügend Aufsichtspersonal hat und so eine Art museales Disneyland des Grauens macht. Das würde nicht helfen. Also das Hinstellen und sagen, also wir schicken die Kinder mal durch und wenn sie durchgelaufen sind, werden sie schon Verständnis haben für ihr Leben. Nein, das wird nicht funktionieren, sondern es muss erläutert werden, es muss begleitet werden und es muss ein Lernprozess dabei entstehen. Und das, was früher die Zeitzeugen gemacht haben, nämlich das unmittelbare Gespräch zu sagen, ich habe das und das erlebt. Diese Beziehung, dass ein Mensch, ich habe ja an vielen solchen Gesprächen als Gast teilgenommen und ich war immer beeindruckt, wie auf einmal die Kinder und Jugendlichen immer stiller wurden. Und ich habe so eine persönliche Erfahrung gemacht. André Bubalo, ein Überlebender des KZs in Dora, der hat dort am Krematorium gearbeitet. Den haben wir kennengelernt, meine Kinder, die waren da noch klein, als das Gedenken hier in Weimar war. Und das Interessante war, wenn ich mit André über das Gelände der KZ-Gedenkstätte Buchenwald gegangen bin, dann war er locker. Und meine Kinder fanden das toll, wie dieser Mann, der aus Kroatien kam, der hat mehrere Sprachen gesprochen, hat mit meinen Kindern immer gescherzt und so. Und irgendwann kam seine Bitte, ob wir nicht nach Dora fahren können. Und ich sagte, na klar, Kinder eingeladen und zusammen sind wir da hingefahren. Und er steigt aus, nimmt meine Kinder an die Hand und begibt sich langsam in dieses Gelände. Und ich merke, wie er sich ändert. Und auf einmal steht er mit Tränen in den Augen da. Und ich sehe meine Kinder, wie sie auf einmal diesen lustigen Menschen auf einmal ganz anders erleben. Und er nimmt sie dann fest an die Hand und geht mit ihnen zum Krematorium und erklärt ihnen, was er dort gemacht hat. Das war so ergreifend. Und ich habe gespürt, dass meine Kinder verstanden haben, dass diese Beziehung, die dort zu spüren war für sie, etwas mit ihnen gemacht hat. Und wenn man dann wieder einbedenkt, dass mein Großvater, also ihr Urgroßvater, selber frühes NSDAP-Mitglied war, dass mein Vater, also ihr Großvater, selber in der Uniform vom 1. September 1939 bis zum letzten Kriegstag in dieser Wehrmacht Dienst getan hat, dann versteht man, dass man über einen Überlebenden einen ganz anderen Zugang auf das bekommt. Und ich bin froh, dass in unserer Familie über sowas immer geredet wurde. Und zwar auch, tatsächlich auch von meinem Großvater und meinem Vater. Und insbesondere auch meine Mutter, die BDM-Mädel war. Es ist bei uns darüber geredet worden. Und ich merke bei vielen anderen Gesprächen, dass in anderen Familien darüber nicht geredet worden ist. Deswegen ist die Gedenkstättenarbeit, wenn sie pädagogisch gut gemacht ist, auch eine Tür zum Nachdenken. Das ist das, warum ich das so wichtig finde.
Ja, danke für diese Gänsehautgeschichte. Ich bin da jetzt so ein bisschen mitgegangen und ich glaube, das werden Ihre Kinder auch nie vergessen. Und ja, ich glaube, das ist so der Punkt. Ich hatte auch Zeitzeugengespräche, die mich da sehr aufgerückt haben. Und ja, ich glaube, dass das leider in der Schule dann oft verpasst wird. Ich weiß noch viele Mitschüler, die waren dann eher so, oh, nicht schon wieder Nationalsozialismus, obwohl wir noch gar nicht viel gemacht haben dazu. Aber ich glaube, diese Auseinandersetzung ist dann oft, wo Menschen irgendwie so total zurückschrecken, weil dann eben vielleicht auch die Schuld der Großeltern oder Eltern dazukommt. Aber nur
aber,
so.
Aber interessant war der zweite Teil, den ich dann erlebt habe, weil ich bin mit meinen Kindern dann nach Kroatien, nach Split gefahren zu André. Und habe seine Kinder kennengelernt, die alle erwachsen sind. Der eine war schon Flugkapitän für eine amerikanische Fluggesellschaft und so. Und wir haben eine fröhliche Zeit dort zusammen erlebt. Und irgendwann gab es eine Situation, wo dieser erwachsene Mensch sagt, deine Kinder wissen mehr über das Leben meines Vaters wie ich. Und da war klar, dass auch die Opferperspektive eine hochkomplizierte ist. Dass nämlich die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern so ist, dass die Eltern, wenn sie oder der Mensch, wenn er das Grauen erlebt hat, nicht mit seinen Kindern darüber geredet hat oder fast nicht. Das beginnt erst mit der Enkelgeneration, über die Enkel wieder. Und diese Geschichte, dass meine Kinder ihm zugetan waren, aber eben freundschaftlich verbunden, also externe waren, da war es ihm möglich, darüber zu reden. Und seine Kinder waren total erstaunt, dass meine Kinder genau beschreiben konnten, wie sie verstanden haben, was der Vater erlebt hat. Das fand ich interessant, weil und an diesen Stellen merkt man, dass Gedenkstättenarbeit so wichtig ist, dass man auch übergreifend sichtbar macht, was macht das mit den Familien, deren Angehörige, ich will nicht sagen die Täter, aber es ist die Tätergeneration. Also ich hab von meinem Vater gehört, er hat im Krieg zwei Menschen erschossen. Und ich weiß, dass es ihn sein Leben lang begleitet hat. Diese Geschichte, dass er einen Menschen erschossen hat, in diesem Fall zwei Soldaten erschossen hat, hat ihn bis zum Schluss begleitet. Mein Großvater, frühes NSDAP-Mitglied, freiwilliges NSDAP-Mitglied, weil der war kaisertreu, der wollte Ordnung und der fand die Weimarer Republik furchtbar. Der war Bürgermeister bei uns im Dorf. Und was er nicht mitgemacht hat, als die Synagoge angezündet werden sollte, da hat er gesagt, das gehört sich nicht. Daraufhin hat man ihn abgesetzt als Bürgermeister, aber er war kein Widerstandskämpfer, er war auch kein Gegner der NSDAP, er war Mitglied. Aber er fand es unanständig, dass man im Dorf, in dem eine ganze Reihe von Juden gelebt haben, dass man dort auf einmal die Synagoge ansteckte. Und deswegen, es ist bis heute, das ist mir jetzt wieder, als ich im Dorf war und wir vor der ehemaligen Synagoge, also die ist Tage später dann doch abgebrannt worden. Und das ist heute ein völlig anderes Gebäude. Und da standen wir zusammen davor und der frühere Pfarrer erzählte auf einmal, welche Spannungen noch zwischen 1990 und 2000 war, ob man dort eine Gedenktafel anbringt. Es war eben nicht selbstverständlich, eine Gedenktafel anzubringen. Und wenn ich dann sehe, in der heutigen Zeit, wenn Stolpersteine in eine Straße eingebracht werden, Stolpersteine heißt ja, in diesem Haus hat dieser Mensch gewohnt und an ihn wird erinnert. Und wenn ich dann höre, dass es wirklich Menschen gibt, die diese Stolpersteine ausgraben, wegschmeißen, schänden, mit Schweineblut beschmieren und damit sozusagen das Andenken beschädigen, beschimpfen, herabwürdigen, wenn vor dem Prager Haus in Apolda auf einmal ein Schweinekopf liegt, wenn die zum Buchenwald gedenken, die Lebenshilfe Weimar Apolda auspflanzt, immer wieder auspflanzt, wenn diese Buchen zerstört werden, dann frage ich mich, was ist da, was passiert da in den Köpfen? Und das kann man nicht der Gedenkstätte alleine überlassen. Das ist nicht die Angelegenheit der Gedenkstätte. Die Gedenkstätte kann uns nur die Tür öffnen für unser Nachdenken. Aber gesellschaftlich handeln müssen wir.